alle unsere Täter eigentlich, über die wir sprechen hier in unserem Podcast, landen ja, Gott sei Dank, früher oder später im Gefängnis. Und wir sprechen da ja auch öfter mal über Hierarchien oder so Gefängnisalltag. Mir ist aber aufgefallen, und zwar, ich war am Wochenende zum Essen eingeladen bei Freunden und die haben mir eine sehr lustige Geschichte erzählt über einen betrügerischen Bauträger, der also bei der Besichtigung der zu verkaufenden Wohnung Leute engagiert hatte, die mit kleinen Utensilien die Wände bearbeitet haben, um so eine Renovierung vorzutäuschen und der auch als Auflage gemacht hat, man solle bei der späteren Renovierung Strafgefangene beschäftigen. Und da hat sich mir die Frage gestellt, dürfen Strafgefangene wirklich außerhalb des Gefängnisses arbeiten während ihrer Haftzeit? Und mir ist dann auch aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht wirklich viel wissen über das Leben von Gefangenen in Gefängnissen. Also wir denken immer, wir wissen alles, weil wir alle Folgen Prison Break gesehen haben oder so. Aber ich denke, dass es in Deutschland ja nochmal ganz, ganz anders ist als in Serien. Und genau, und deshalb dachte ich, wir sprechen heute mal über Gefängnisse und Regeln und Alltag von Gefangenen, denn wer könnte denn da ein besserer Gesprächspartner sein als du, Joe, der über 2 Jahrzehnte in der JVA als Gefängnisarzt gearbeitet hat? Und das kommen wir gleich mal zu meiner Eingangsfrage. Dürfen Häftlinge wirklich außerhalb des Gefängnisses arbeiten?
Es gibt Häftlinge, die außerhalb des Gefängnisses arbeiten dürfen, aber das sind dann Häftlinge aus dem sogenannten offenen Vollzug. Ja, die sind also in Gefängniseinrichtungen, wo sie tagsüber nach draußen gehen und in Firmen beispielsweise arbeiten können. Das sind aber die allerwenigsten. Und das sind auch im Endeffekt, sage ich mal, nicht so die ganz harten Kaliber, die da untergebracht sind. Das sind oftmals Insassen mit Ersatzfreiheitsstrafen oder sowas. Aber natürlich auch Insassen, die lange Jahre im geschlossenen Vollzug, also in geschlossenen Einrichtungen, Anstalten verbracht haben und dann gegen Ende für die letzten Monate oder die letzten 1,5 Jahre in den offenen Vollzug verlegt werden. Und das ist natürlich eine handverlesene Gruppe. Und die werden dann auch schon mal beispielsweise arbeiten die bei Bauern oder arbeiten irgendwo in Firmen, wo sie Paletten zusammennageln oder sowas. Also das gibt schon einige, aber das ist eine handverlesene Gruppe, die kurz vor der Entlassung steht oder die halt von Anfang an nur in den offenen Vollzug gesteckt wurden. Alle anderen dürfen das nicht. Also okay. Du kannst dir nicht hier jemanden aus Stadelheim holen und kannst sagen, okay, der kann bei mir die Wohnung renovieren. Ja. Ich frag da mal an, ob es da einen
gibt.
Der
ist vielleicht ganz günstig.
Ja, das ist doch vielleicht billiger so und so weiter. Nein, es gibt schon auch Mindestlöhne für diese Strafgefangenen. Das ist auch schon längst so. Die Mindestlöhne gelten mittlerweile auch für Strafgefangene, die draußen arbeiten. Im Gefängnis ist es ein bisschen anders. Im Gefängnis sind die Löhne angepasst. Also es ist nicht ganz so viel wie draußen. Aber man rechnet halt eben ab, dass halt keine Lebenshaltungskosten eigentlich zu bezahlen sind. Verstehst du, das ist ja klar. Jemand, der für einen Mindestlohn von 10 Euro arbeitet und davon Wohnung bezahlen muss und so weiter, dem geht es ja ungleich schlechter, weil der Gefangene hat ja Kost und Logis und ärztliche Versorgung und so weiter. Das ist ja alles sozusagen umsonst.
Aber wie ist es denn im Gefängnis selbst? Kann man sich da aussuchen, ob man arbeitet? Da kann man sagen, oh nee, ich habe keine Lust zu arbeiten. Ich möchte lieber den ganzen Tag in meiner Zelle sitzen oder im Fitnessraum. Oder wird man da gezwungen?
Im Gefängnis herrscht prinzipiell Arbeitspflicht. Das heißt, nur wenn du entweder sehr alt bist, also auch selbst die Rentengrenze, selbst ein 68-jähriger oder 70-jähriger Gefangener muss noch arbeiten, es sei denn, Er ist Sicherungsverwahrter, für die gilt ein Besserstellungsgebot. Das heißt, die werden nicht gezwungen zu arbeiten. Oder,
aber wieso nicht? Das sind doch die Bösesten.
Naja, aber die Vorstellung des Gesetzgebers ist ja, dass Sicherungsverwahrte sozusagen die Strafe haben sie verbüßt und sie bleiben nur noch in einer Maßnahme der Sicherung, so, also ja, leisten ein Opfer für die Gesellschaft so lange, bis sie halt so gebessert sind, dass man sie entlassen könnte. Und da diese Konstruktion der Sicherungsverwahrung rechtlich auch immer sehr umstritten gewesen ist, gibt es seit geraumer Zeit ein sogenanntes Abstands- und Besserstellungsgebot des Gesetzgebers. Das soll heißen, dass Sicherungsverwahrte halt eben besser gestellt werden, auch beispielsweise, dass sie nicht arbeiten müssen. Und wenn sie arbeiten, verdienen sie deutlich mehr als ein Strafgefangener. Und dass sie in eigenen Gebäuden untergebracht sind und dass sie möglichst keinen Kontakt mehr zu normalen Strafgefangenen haben. Das ist so gesetzlich verfügt worden und deshalb sind sie besser gestellt. Aber wir reden jetzt von etwa 500 Sicherungsverwahrten in Deutschland insgesamt, von über 70.000 Insassen in allen Gefängnissen zusammen. Also das ist eine verschwindend kleine Zahl. Alle anderen Strafgefangenen sind zur Arbeit verpflichtet. Untersuchungshäftlinge natürlich nicht, weil die sind ja noch nicht verurteilt. Ja? Die gelten ja noch nicht als Strafgefangene, sondern sind Untersuchungshäftlinge, die müssen nicht arbeiten. Manchmal können sie arbeiten, dass man sagt, okay, um die Tagesstruktur ein bisschen besser hinzukriegen oder die Zeit besser rumzukriegen, können sie arbeiten, aber sie müssen nicht arbeiten. So, ansonsten braucht nur der nicht zu arbeiten, der vom Anstaltsarzt, also so Typen wie mir, arbeitsunfähig geschrieben wird. Oder,
haben das viele Leute versucht bei
dir? Naja, natürlich haben es viele probiert.
Dass sie so krank gemacht haben?
Naja, viele
so
haben das probiert. Also das ist natürlich klar.
Ich kann's, Leben,
du kannst dir vorstellen, wenn du nicht arbeitest, also wenn der Arzt dich nicht krank schreibt und du gehst trotzdem nicht arbeiten, weil du sagst, ist mir doch egal, ich bin hier, was soll sie mit mir machen? Ich bin nur ich und eingesperrt, was soll mir passieren? Die können dann diszipliniert werden. Also es gibt Disziplinarverfahren, wo man sie beispielsweise dann vom Sport ausschließen kann oder von bestimmten Vergünstigungen, die man haben kann. Und sie können sogar zu Haftkosten herangezogen werden. Das heißt, wenn sie irgendwann mal wieder arbeiten, dann schickt man ihnen die Rechnung dafür oder wenn sie entlassen sind und wieder anfangen. Was natürlich in der Regel aussichtslos ist, muss man sagen, weil viele von denen kommen ja später nach der Haftentlassung nicht über einen Hartz IV oder über die Basisversorgung hinaus, jedenfalls offiziell nicht, weil viele von denen halt noch so viel Schulden haben, die sie, was weiß ich, Rückzahlung an Opfer, an Banken und so weiter und so fort, das kriegen die ja nicht auf die Kette. Insofern ist das Instrument etwas stumpf, aber es ist schon nervig und es war immer schon so, dass in jeder Sprechstunde kamen Männer zu mir, die, oh, ich habe Rücken, ich habe Blase, ich habe Fieber, ich kann nicht arbeiten, weil der Beamte morgens gesagt hat, okay, entweder gehst du jetzt arbeiten oder du gehst zum Arzt. Und so ähnlich wie bei der Bundeswehr, da war das ja auch für mich so. Entweder ging man ins Feld oder man ging halt eben zum Arzt und der hat einen krankgeschrieben. Und das heißt, die Verlockung dann so zu tun, als ob, ist natürlich groß, weil viele meiner Patienten haben natürlich nie draußen kontinuierlich gearbeitet. Die kennen das gar nicht, dass man jeden Tag, jeden Montag und bis jeden Freitag zum Arbeiten geht. Das ist denen fremd. Und das versuchen sie natürlich im Knast auch. Und draußen beim Arzt hat es immer gut geklappt. Dem hast du gesagt, ich habe jetzt das, ich habe das, ich habe das. Ach Gott, 3 Tage wirst du immer krankgeschrieben. Eine Woche ist immer mal drin. Und ich habe die dann untersucht, sehr hingebungsvoll und sehr ordentlich. Und habe dann gesagt, tut mir leid, ich habe sie untersucht. Sie sind gesund, sie können arbeiten. Und bei manchen habe ich dann mal gesagt, naja, sie sind gesund, aber sie haben mir so eine tolle Performance hier geboten. Also als Schauspieler sind sie eine Woche. Da können sie heute mal zu Hause bleiben oder so. Damit man auch einfach so ein bisschen, das ist ja sportlicher Ehrgeiz, das ist ja sportiv. Also ein Teil hat mich auch verarscht, sicherlich. Ich habe einige gesehen, die haben sich bei mir mit Rücken gekrümmt. Und eine Stunde später, wenn ich durchs Fenster geguckt habe, war der draußen am Joggen oder war eine Freistunde entspannt am Laufen. Aber das waren dann Spontanheilungen, ne? So muss man das sehen. Aber es war natürlich immer verlockend und es ist natürlich auch immer Druck im Karton. Das heißt, du hast im Knast ja keine freie Arztwahl. Das heißt, ich kann mir meine Patienten nicht aussuchen. Die Patienten, also die Insassen im Gefängnis, können sich ihren Arzt nicht aussuchen. Und das heißt, wenn du jemanden untersuchst und sagst, sie sind fit und sie können arbeiten, ja, und der meint, dass aber nicht so ist, dann wird's schon mal laut und dann kriegst du Beschwerden und wirst angezeigt oder ähnliches oder sowas, bis man das mal geklärt hat, wer den längsten hat oder sowas. Und das gehört zum Tagesgeschäft dazu. Aber wofür
zeigen die dich dann an?
Ja, was weiß ich, wegen Falschbehandlung, was weiß ich, irgendwas. Ich bin schon angezeigt worden wegen versuchten Mordes, unterlassene Hilfeleistung und so weiter und so fort. Ja, du lachst. Ich habe auch gelacht, aber am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, wo bin ich denn hier? Ich gebe doch mein Bestes. Ich bin doch ein guter, ordentlicher Arzt. Und bis ich auch kapiert habe, natürlich ist das verlockend, wenn du so eine stumpfe Arbeit zu machen hast und hast keinen Bock oder sowas, hast die ganze Nacht auf der Hütte gekifft und so, willst dann morgens nicht arbeiten gehen. Das kann ich ja verstehen, aber man muss das halt eben sportlich sehen. Also so habe ich das immer gesehen. Und
das heißt, die Jobs sind auch eher so
es gibt schon die unterschiedlichsten Jobs.
Intelligente
Arbeiten. Naja, du hast bis jetzt nicht, du hast jetzt kein Homeoffice. Ja. Ich meine, das würde sich anbieten, dass man auf Zelle sitzt und Homeoffice macht. Viele kommen sich ja gerade im Augenblick wahrscheinlich so vor zu Hause. Aber nein, es ist so,
man könnte seine Arbeit also quasi nachgehen.
Na, es gibt auch Homeoffice, übertrieben. Ich denke gerade, es gibt auch sowas wie Homeoffice. Das ist aber dann sogenannte Zellenarbeit. Das ist Zellenarbeit, ist also Arbeiten, die auf dem Haftraum, also auf der Zelle verrichtet werden können. Das war früher das klassische Tütenkleben oder Wäscheklammern zusammenbauen. Das gibt es auch heute noch, aber immer weniger halt. Das ist dann so, das sind dann Arbeiten für Menschen, die ein bisschen schwierig sind. Es gibt ja Leute, die sind sehr zurückgezogen. Die wollen überhaupt keinen Kontakt zu anderen Mitgefangenen. Dann gibt's andere, die sind noch zu gefährlich, dass man sie in so einem großen Arbeitsbetrieb mit anderen, wo auch gefährliche Werkzeuge rumliegen oder sowas, dass man sie da einsetzen könnte. Und es kann ja Jahre dauern, bis jemand so viel Vertrauensvorschuss gewinnt, dass man sagt, den lassen wir jetzt auch wieder mit dem Stemmeisen irgendwo in der Schreinerei hantieren, weil der immer so schlecht gelaunt ist, das möchte man nicht, oder in der Küche mit scharfen Messern. Also da gibt es eine ganze Reihe, die halt nur auf dem Haftraum arbeiten, Pensumarbeiten machen. Das ist natürlich klar, wenn du am Tag so 2000 Wäscheklammern zusammen montierst, das ist nicht gerade etwas, worüber du lange nachdenkst. Aber manche machen das sehr gerne, weil sie sind für sich alleine, können Musik hören, können sich den Tag einteilen. Wie du zu Hause im Homeoffice sozusagen, du kannst morgens länger schlafen und dafür abends länger arbeiten. Hauptsache, du erfüllst dein Pensum. Dann gibt es natürlich ganz viele Tätigkeiten im Knast, das heißt also Reinigungstätigkeiten, Hausarbeiter, das heißt die Flure putzen und fegen, dann gibt es Essenträger und Essenausteile, also Essenscontainer in der Küche abholen und das Essen an die Mitgefangenen.
Ah, das ist verteilen. Aber auch ein sehr, sehr, sehr interessant. Das ist nämlich auch eine andere Frage. Ich habe nämlich so ein bisschen rumgefragt und recherchiert, was interessiert denn die Menschen? Was würden sie gerne wissen aus dem Knastalltag? Und überraschenderweise wollten sehr viele Leute wissen, was essen Gefangene? Ich meine,
Gefangene essen.
Wahrscheinlich das Gleiche wie in Betriebskantinen.
Ja, klar, oder? Das Gleiche wie in Betriebskantinen. Die Qualität ist nicht schlecht. Also, das war vielleicht mal in den 70er, Anfang der 70er Jahre bestimmt noch schlimmer. Da war das Essen halt eben typisches Knastfressen, muss man sagen. Da gab es ja noch das Kübelsystem. Das heißt, es wurden große Kübel mit Suppen oder mit Kartoffeln und Fleisch und Gefangene, der groß und kräftig war und sich durchsetzen konnte, der bekam eine große Portion und der am Ende des Flurs, den keiner mochte, der bekam halt eben vergleichsweise weniger. Das gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben ein sogenanntes Menagensystem, also es ist wie eine Kantine, so eine geformte Tablett, wo dann halt so, ne, wo dann halt Kartoffeln und Soße und Suppe und Gemüse
von so einem Buffet dann
hineinkommen. Auch, oder? Nein, nicht vom Buffet. Es wird in der Küche vorbereitet, das Essen. Und es wird dann in Wärmecontainer gepackt und mit den Wärmecontainern wird es dann sozusagen auf die Stationen gebracht, auf die Haftstationen, auf die Abteilungen und dort von Beamten in Begleitung von dem Essenträger ausgegeben und dann auch wieder eingesammelt. Weil das Essen wird ja nicht wie in amerikanischen Gefängnisfilmen in großen Kantinen eingenommen.
Ich aber auch.
Nein.
Ach, man isst auf der Zelle.
Man hat erst das Frühstück auf der Zelle, dann hat man nach dem Frühstück, gibt man es wieder zurück, dann geht man arbeiten, dann kommt man vom Arbeiten zurück, geht auf seine Zelle, dann wird das Essen dort verteilt, das Essen wird auf der Zelle eingenommen, danach wird das Tablett wieder abgegeben sozusagen, danach geht man wieder zum Arbeiten, dann wird man wieder zurückgeholt und dann steht das Abendessen halt eben bereit. Und das kannst du einnehmen, wann du willst. Und es gibt eine große Zentralküche, in der halt verschiedene Essen zubereitet werden und es gibt verschiedene sogenannte verschiedene Kostformen, also eine Normalkost, es gibt eine Kost für muslimische Insassen natürlich, also das gibt für Vegetarier, ovo-lacto-vegetabile Kost, es gibt spezielle Kost für Diabetiker beispielsweise und oder wenn beispielsweise jemand koscheres Essen verlangt, also die Religionsfreiheit ist uns ja sehr viel wert, dann wird da halt eben auch speziell koscher für ihn gekocht, was sicherlich die höchste Herausforderung für so eine Anstaltsküche ist. Und das wird natürlich alles in der großen Küche zubereitet. Wir haben eine große Küche gehabt, da haben die am Tag für weit über 1000 Menschen halt eben Frühstück, Mittagessen und Abendessen zubereitet. Und das hat mal die Zeitschrift GQ, heißt die, glaube ich?
GQ,
die hat mal eine Untersuchung gemacht in Gefängnissen und hat gesagt, die Ernährung in den Gefängnissen ist vergleichsweise gut und gesund und gesünder als die Leute, die draußen bei McDonald's oder in Kentucky Fried noch was futtern, weil wir natürlich nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dort das Essen herrichten.
Viel Gemüse auch.
Viel Gemüse, so, ne? Kartoffeln, Fleisch, auch nicht in Übermengen und so weiter. Das Ganze sehr wechselhaft, weil du kannst dir natürlich vorstellen, in einem Gefängnis für Langstrafige, also wo du 10, 15, 20, 30 Jahre verbringst, da ist es wichtig, dass das Essen einigermaßen gut ist. Sonst hast du Revolte in der Bude. Und die Gefangenen dürfen auch teilweise Vorschläge machen. Das heißt, es gibt ja so einen Gefangenenausschuss, die halt dann auch Vorschläge machen können. Also was die
Menüs
könnte
anbelangt.
Ja, ja, gut, die Vorschläge. Das Essen wird natürlich auch kalkuliert wie in der Großküche. Das heißt, also ich glaube, die Tagesversorgungskosten liegen in der Größenordnung so von knapp 5 Euro. Dafür kriegt man in der großen Küche halt ordentliches Essen hin. Und wenn der Arzt jetzt sagt, das ist ein großer, kräftiger Mann, der ganz viel Kraftsport macht, der braucht ein bisschen mehr von Löffel, dann kann man auch sagen, okay, Kostvermehrung. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe Allergien auf irgendetwas oder ich vertrage beispielsweise keine Kuhmilch.
Genau, ja, sehr gute Frage. Das wollte ich nämlich auch fragen. Also wenn man jetzt sagt, so, also ich vertrage keine Kuhmilch, und ich möchte gerne was anderes haben. Wir zwei trinken ja sehr gerne Espresso mit aufgeschäumter Kokosnussmilch, die natürlich viel gesünder ist. Kann ich sagen, ich vertrage keine Kuhmilch, ich hätte gerne Kokosnussmilch.
Nein, das hast du nicht. So weit geht es dann doch nicht. Also weil es ist sozusagen nicht nach Gutdünken, nach Düsse, ich mag es aber lieber so und ich mag aber keinen Fisch. Es gibt ja Leute, die beispielsweise keinen Fisch mögen. Es ist aber ein Unterschied, ob du Fisch nicht verträgst.
Ja gut, also, aber die Kuhmilch verträgst du ja zum Beispiel jetzt ja auch nicht.
Es gibt ja Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben. So, das kann der Arzt ja diagnostizieren. Das ist eine klinische Diagnose. Ich höre mir das an und gucke mir das an. Und entweder der kriegt ein Medikament, wo Laktase drin ist und kommt damit zurande, weil er glücklich auch ist, dass er diese Milch bekommt. Oder er bekommt halt laktosefreie Milch. Die haben wir natürlich auch im Angebot. Ach. Für die Menschen, die halt nachweislich darunter leiden. Betonung liegt auf nachweislich. Das heißt, ohne eine sichere Diagnose und ein ärztliches Votum kriegst du keine laktosefreie Milch. Ja, du kannst sie dir auch zur Not selber kaufen, weil es gibt beispielsweise alle 14 Tage gibt es einen Einkauf. Das heißt, alle 14 Tage kann ein Inhaftierter von seinem Taschengeld oder dem, was er verdient in den gefängniseigenen Arbeitsbetrieben, an Lohn bekommt, kann er einkaufen. Und es gibt einen Fleischeinkauf, wo ein Gefangener dann sich sozusagen frisches Fleisch einkaufen kann. Hat ja auch einen eigenen Kühlschrank, in dem er das unterbringen kann. Oder er kann halt eben auch beim normalen Einkauf sich mal irgendwie andere Lebensmittel bestellen, die er gerne mal essen will.
Ich habe gelesen, besonders beliebt soll Thunfisch sein, weil viele Gefangene Kraftsport machen und Thunfisch ein proteinreiches Nahrungsergänzungsmittel ist. Stimmt das?
Thunfisch? Keine Ahnung, also bei Thunfisch ist Protein, auf welche Form des Proteins du in dich reinschaufelst, ob Thunfisch oder nicht. Also die Thunfischdosen werden gerne genommen, weil sie halt einfach, weil man sie länger auf dem Haftraum auch behalten kann. Also die musst du nicht kühlen. Viele Gefangene stellen dann beispielsweise so Konserven, auch nicht nur die, die sie von uns bekommen, sondern auch die, die sie beim Einkauf selber erwerben, so in das Fenster. Das ist toll, wenn das Gitter so ein bisschen als Regal dient. Das ist immer gekühlt, ja, wenn es nicht gerade in der Sonne ist. Und man hat so sein, das darf eigentlich nicht sein, aber viele machen das. Und viele haben dann noch Konserven unterm Haftraumbett und so, wobei die Verordnung, also die Gefängnishausordnung halt klar vorschreibt, dass Fenster nicht verstellt werden dürfen, dass natürlich die Zelle überschaubar sein muss, weil die Beamten ja immer wieder in die Zellen hineingehen und die Zelle kontrollieren auf unerlaubte Gegenstände. Und die werden dann auch immer fündig, also irgendwas finden die immer. Und da gibt's auch natürlich immer Geschrei, wenn einer von der Arbeit zurückkommt und sagt, hey, die haben meine Zelle auf links gekrempelt.
Dann haben die meine Thunfischdose.
Dann meine Dosen an die Seiten getan, ja. Und es werden auch viele Sachen halt eben auch geräumt. Und manche Lebensmittel dürfen beispielsweise dann auch nicht ausgegeben werden. Früher war das so, dass es beispielsweise Pakete gab von zu Hause, wo dann halt Wurst oder sonst was mal drin war. Aber seit dieser BSE-Nummer und so weiter und Schweinepest und Geflügelköppe ist das alles reduziert worden. Und außerdem, das ist natürlich ein wahnsinniger personeller Aufwand, irgendwie Lebensmittelpakete zu kontrollieren. Aber es gibt es immer noch. Zu Geburtstag, Weihnachten oder sowas darf das sein. Aber heute ist das Angebot an Lebensmittel durch uns, also durch die Anstaltsküche und auch durch die Möglichkeit, sich beim externen Händler, also der kommt dann in den Knast und du bestellst sozusagen auf einer Bestellliste, was du gerne hättest. Und dann wird es ja, ist ja bargeldlos. Der Gefangene hat ja kein Bargeld, der kriegt auch seinen Lohn nicht als Bargeld. Er hat ein Konto, von dem wird das dann abgebucht. So.
Und aber einige Gefängnisse haben ja auch eigene Supermärkte. Ich glaube, in München gibt es tatsächlich
einen relativ großen Supermarkt. Es gab bei uns auch mal, dass ein externer Händler sozusagen in einem Anstaltsgebäude so etwas wie einen kleinen Supermarkt aufbaut. Also die was da ein Angebot ist, wird vorgeschrieben vom Knast oder verhandelt mit dem. Da wird auch darauf geachtet, dass die Preise einigermaßen zivil sind und so weiter und so fort. Und es gibt einige Händler, die in verschiedenen Gefängnissen in Deutschland halt eben den sogenannten Anstaltseinkauf organisieren. Und da musst du halt eben, dann zahlst du halt eben bargeldlos. Und da gibt's halt eben alles. Da gibt's halt eben Tabak, da gibt's halt eben Kaffee, die wichtigste Währung.
Aber Alkohol ist verboten bestimmt, oder?
Alkohol ist verboten, natürlich. Aber da die wichtigste Währung im Gefängnis, wo alle nach trachten, ist natürlich Tabak.
So ein Pack, und Zigaretten kann man auch kaufen.
Ein Pack Tabak. Mhm. Zigaretten braucht im Knast keiner, ist zu teuer. Also die kaufen Tabak und Blättchen. Und da kannst du sagen, ein Pack Tabak ist ungefähr so roundabout 5 Euro. 5 oder 6 Euro, je nach Tageskurs. Und dann gibt's noch die Bombe Kaffee. Das ist dieser lösliche Kaffee, weißt du? Dieses, was ist das, so ungefähr ein Literbehältnis oder 3/4 Liter? Also so löslicher Kaffee.
Oh Gott.
Das ist der Kaffee, der wird gerne genommen. Und das ist auch so ungefähr immer so 5-6 Euro die Bombe.
Aber es gibt doch sicherlich jeden Morgen auch Kaffee, oder?
Es gibt auch Kaffee, aber manche Leute mögen halt eben einen besonderen Kaffee, so wie viele von uns.
Oder am Nachmittag Kaffee und ein Stückchen Kuchen dazu.
Es gibt keinen Kuchen.
Es gibt es nicht? Es gibt im Supermarkt keinen Kuchen?
Im Supermarkt kann er sich welchen kaufen, aber von der Anstalt wird kein Kuchen aus.
Ihr macht kein Kaffeekränzchen am Nachmittag?
Nein, das gibt es ja nicht. Okay. So. Aber er kann natürlich selber beim Anstaltshändler Kuchen bestellen und dann bezahlen und kann dann halt einfach auch viele backen auch Kuchen in der Teeküche und nehmen den Kuchen sogar mit, wenn sie Besuch haben, beispielsweise durch die Familie.
Ach, wie nett.
Das gibt doch, es gibt große Erwachsene, Schwerkriminelle, Berufskriminelle, die können wunderbar backen, weil es gibt auf jeder Haftabteilung gibt es sogenannte kleine Teeküchen, in denen man halt eben auch Backöfen hat. Und da kann man also eben was kochen und viele kochen gemeinsam. Also legen gemeinsam zusammen und kochen sich dann gemeinsam was nachmittags, wenn Freizügigkeit auf der Abteilung ist. Also wenn bestimmte Leute, die gefährlichen natürlich nicht, gemeinsam in die Teeküche können und können dort sich etwas zubereiten oder was machen. Das gibt es alles.
Sind denn die Gefangenen so nach der Art ihres Vergehens sortiert? Also dass so Mörder und auf einem Flur sind und Diebe auf einem anderen Flur, das ist so ganz bunt.
Das würde man nicht machen wollen, weil keiner möchte auf einer Abteilung arbeiten, wo nur schwerst die soziale gefährliche Mörder untergebracht sind. Wir genießen schon also die Durchmischung. Ja, so dass man halt einfach einen guten Mix, so würde ich das sagen, einen gesunden, guten, halbwegs sicheren Mix hat. Also, weil du brauchst auch schon einen Flur, wo du nur schwerste, dissoziale Psychopathen hast. Boah, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt natürlich manchmal Abteilungen in den Gefängnissen, Abteilungen, Hochsicherheitsabteilungen, wo dann sozusagen die uneinsichtigen, gefährlichen untergebracht sind, die fluchtgefährdet sind, die Mitgefangene malträtiert haben oder auf Beamte losgegangen sind oder wo man sagt, der ist auch gut, dass er irgendwann mal, das weiß ich, morgens mit einem angespitzten, mit einer angespitzten Gabel irgendwie auf den Beamten losgeht, ohne Vorwarnung oder sowas. Die sind da untergebracht. Also die besonders schwierigen Fälle. Und solche Abteilungen gibt es. Aber ansonsten ist ein guter Mix. Und das Verrückte ist ja, dass es manchmal auch auf der Hochsicherheitsabteilung irgendwelche Durchgeknallten gibt, die gar keine 20 Jahre auf der Brust haben oder vor der Brust haben, sondern nur zwei. Aber die völlig anpassungsgestört sind und permanent steil gehen. Also permanent die Hütte kommen lassen, alles kurz und klein schlagen. Die werden dann auch untergebracht dort auf so einer besonders gesicherten Abteilung, auf der halt mehr Personal ist. Aus guten Gründen. Das sind dann so Leute, wo an der Tür steht, betreten nur mit zwei kräftigen Beamten oder sowas.
Das steht tatsächlich an der Tür.
Ja, klar. Oder es gibt so Zeichen auf der Tür, die jeder kennt. Also es gibt so Zeichen auf der Tür, fluchtgefährdet.
Und wie sieht das Zeichen aus?
Das sind dann verschiedene Farben, das sind einfach nur Karten. Das sind Karten mit Farben, also gelb und blau und grün. Und jeder weiß natürlich, jeder Beamte weiß, was es zu bedeuten hat.
Und rot heißt, er wird mit einem angespitzten Gegenstand auf den Fluss gehen.
Der hat dann meistens einen sogenannten Schlichthaftraum. Der ist wirklich sehr schlicht. Und das ist eine Doppeltür. Das heißt, du hast eine Zellentür und dahinter ist nochmal eine Gittertür mit dem unzerstörbaren Plexiglas, also Makrolon. Und dann machst du die eine Tür auf, dann sagst du ihm, geh an die andere Seite. Und das Bett ist befestigt an der Wand und es gibt auch keinen Schrank, sondern nur ein gemauertes Regal, wo du deine Sachen unterbringen kannst. Ist alles vandalensicher, also das Becken und Spiegel ist alles aus Metall. Du kannst nichts aus der Wand reißen, du kannst nichts nehmen, um auf den Beamten loszugehen und kannst auch kaum was nehmen, um dich selber umzubringen. Da sind dann die speziellen Kandidaten untergebracht, die permanent steil gehen oder zumindest angedroht haben, dass sie sagen, ich mach dich platt. Bei der ersten Gelegenheit steche ich dich ab. Die gibt's ja auch. Und es gibt einige, die verbringen da viel Zeit, bis sie einigermaßen mürbe sind. Aber ich habe noch keinen gesehen.
Also es ist auch nie jetzt in deiner Praxis während der Konsultation einer mit einem selbst gebastelten Werkzeug auf dich losgegangen?
Nein, also erstens ist es so, dass jeder, der zu mir kommt, wird vorher abgetastet oder geht durch einen sogenannten Detektionsrahmen. Das ist ähnlich wie früher am Flughafen, was da piepst ist, wenn du Metall hast. Und da wird abgetastet, was du dabei hast. Das ist manchmal ganz erstaunlich, was einige so aus der Werkstatt mitbringen.
Was denn?
Stemmeisen, Schraubenzieher und sowas alles. Also wir haben schon seltsame Sachen gefunden. Und es ist dann normalerweise ist ja so, der Patient werden ja nicht, die kommen ja nicht einfach so los, sie können ja nicht einfach losgehen, wann sie wollen, sondern die werden ja einzeln vorgeführt. Das heißt, sie werden auf der Zelle abgeholt, von einem Beamten begleitet, ja, weil sie haben auch keinen Schlüssel, die kommen also nicht raus und die können auch durch die Abteilungstür nicht gehen, ohne dass ein Beamter sie begleitet. Und es gibt besonders gefährliche, die werden halt, die kriegen erst Handschellen angelegt auf der Zelle und Fußfesseln und werden dann von zwei Beamten beim Arzt vorgeführt. Die Beamten bleiben auch dabei stehen, bis ich sage, sie können jetzt gehen, weil wir führen hier ein intimes Gespräch. Mhm. Wenn ich sage, bleiben Sie, weil der ist halt schlecht gelaunt, ich habe keinen Bock, mich mit dem irgendwie zu kappeln, dann bleiben die halt dabei. Meine Krankenpfleger haben ja alle auch eine Ausbildung zusätzlich als Vollzugsbeamte, das heißt, sie können auch schon mal hinpacken. Und das sind aber die wenigsten, muss man sagen. Die gibt es auch. Und insofern, sie kommen ja nacheinander und werden auch vorgestellt und dann auch wieder in die Wartezelle. Bei mir heißt es nicht Warteraum, sondern Wartezelle zurück, eingeschlossen. Und dann wieder von anderen Beamten abgeholt und wieder zurückgebracht in den Arbeitsbetrieb oder auf den Haftraum. Ja, also da ist ja keine, da fluktuiert ja nicht wie in einer normalen Praxis, wo man so kommt und sagt, hallo, ich warte dann. So läuft das halt nicht. So. Wir haben schon gerne das Gesetz der Überzahl und insofern ist es noch nicht passiert, dass mir einer irgend plötzlich, urplötzlich was an den Hals gehalten hätte. Es wird schon mal laut, es wird schon mal rumgeschrien, wird schon mal gedroht, wenn ich rauskomme. Ich weiß, wo du wohnst, ich mach dich platt und so weiter und so fort. Oder es hat auch schon mal einer gesagt, Joe oder Bausch, du stehst auf meiner Todesliste ganz weit oben. Und ich habe gesagt, okay, ich stehe auf so vielen Listen. Wenn ich das richtig sehe, werden sie erst in 20 Jahren entlassen. Also das schaffen sie nicht mehr. Oder ich habe auch schon schlecht gelaunte gehabt, die es irgendwie geschafft haben, irgendwelche Kumpels zu motivieren, dann irgendwo anonym oder unter einem falschen Namen ein Beerdigungsinstitut angerufen haben. Und die kamen dann irgendwie und haben bei mir geklingelt und haben gesagt, sie möchten die sterblichen Überreste von Herrn Bausch abholen.
Das ist ja unglaublich.
Ich habe dann gesagt, okay, mir geht's zwar heute nicht so besonders gut, aber so weit, dass ich so schlecht, dass ich mitfahren möchte, geht's mir auch nicht. Gut, das ist nervig.
Aber hast du da wirklich nie Angst gehabt? Oder?
Nein, ich habe in meinem Leben, ehrlich gesagt, ich habe in den 32 Jahren, ich war ja 32 Jahre.
Oh, entschuldige, da habe ich 10 unterschlagen.
Ja, das macht ja nichts, es sind ja nur 10. Du, im Langstrafenvollzug sind 10 Jahre, ist ja nichts.
Augenzwinkern.
Wir haben früher gesagt, wenn einer kam, der weniger als 2 Jahre hatte, haben wir gesagt, mein Gott, der brauchst du gar nicht auspacken. Der ist ja morgen schon wieder weg. Nein, also das ist, mich hat das immer aufgebracht. Also wenn sowas passiert ist, so Telefonterror, also irgendwie das Telefon klingelt und einer irgendwo dich bedroht, anonym am Telefon, das bringt mich auf, das macht mich schlecht gelaunt. Also das macht mir erstmal keine Angst, sondern ich werde dann einfach so, hey, glaub ja nicht, dass du mir irgendwo den Schneid abkaufen könntest. Und das ist natürlich nicht angenehm, wenn die Polizei 6 Monate lang irgendwie ums Haus rumfährt irgendwo. Und ich,
war das tatsächlich?
Naja, das habe ich schon gehabt. Aber da hatte ich keine Sorge um mich, sondern eher ein bisschen Sorge um Kind und Frau. Klar, man macht sich schon Gedanken.
Ja.
Aber es war auch dann damals das erste Mal. Und man weiß aber, man hat dann auch die Polizei, die einen unterstützt und so. Natürlich weißt du nie, wann es passiert oder sowas. Ja? Es gibt ja welche, die sagen ihren Beamten nur, ich sag dir nur, es kommt ein Mittwoch. Was will der machen? Soll er den anzeigen wegen Betrug? Ja. Weil er sagt, es gibt noch einen Mittwoch.
Ja.
Es gibt irgend noch einen anderen Mittwoch oder sowas. Dann sagst du, was, ja klar, du weißt, dass er dich bedroht. Oder es gibt welche, die den Beamten sagen, ich weiß, wo deine Tochter wohnt. Ich packe sie mir, wenn ich herauskomme, an irgendeinem Tag.
Ja,
es gibt viele, die damit halt zur Rande kommen müssen. Das ist auch, das gehört auch dazu. Aber du hast mich gefragt, ob ich schon mal Angst hatte. Ich hatte keine Todesangst oder sowas. Ich hatte auch keine Angst. Es wurde schon mal laut, aber ich bin auch wahrscheinlich kein ängstlicher Mensch, was das anbelangt. Und wenn man mir versucht, Angst einzujagen, dann mache ich etwas, was sehr rational ist. Ich sortiere, welche Möglichkeiten es gibt. Ich gucke mir die Optionen an und ich gucke mir an, was ich dagegen tun könnte. Und wenn man sich damit beschäftigt, geht die Angst weg. So ist das, weil Angst haben wir ja vor dem Unwägbaren. Man muss es abwägen, so bin ich damit umgegangen. Aber es gibt andere, die haben da wirklich lange auch drunter gelitten, also unter solchen Androhungen. Und weil das passiert auch im normalen Beamten, das ist nicht nur das Privileg von Anjo Bausch oder sowas.
Aber wie funktioniert das denn konkret? Wenn jetzt jemand zu dir sagt, du, ich weiß, wo du wohnst, ich schicke hier einen Kumpan vorbei und der bringt dich um. Wie machst du dann in deinem Gehirn?
Ich gucke mir erstmal.
Du sagst, du sortierst diese Angst.
Naja, ich gucke mir natürlich erstmal den Typen an. Ich beschäftige mich natürlich mit der Vita von dem Typen. Ich gucke mir an in den Unterlagen, in den Akten, was hat der bisher gemacht, wie lange hat der noch, ja, welche Verbindungen gibt es nach draußen oder sowas. Und dann so gucke ich erstmal, wie ernst will ich das nehmen. Nehme ich das ernst? Oder ist das halt einfach eine ganz schlechte Laune von jemandem? Weil das ist natürlich klar, es sind natürlich Menschen, die sind es gewohnt gewesen, Menschen zu bedrohen, zu beleidigen und so weiter. Das haben die ja gelernt. Ja? Am liebsten würden sie mir vielleicht in dem Moment sogar auf die Fresse hauen, wenn sie könnten und so weiter. Und ich habe, was weiß ich, von 100, die mich bedroht oder beleidigt haben, waren 98, die zwei, drei Wochen später, manchmal dauert das vier Wochen später, angekommen sind und haben gesagt, ey, ich habe einen schlechten Tag gehabt. Und eben, ich meine, das sind keine Menschen, die sich großartig entschuldigen oder Reue zeigen, sondern ich habe einen schlechten Tag gehabt. Und ich sag,
ja, aber das
okay,
ist doch auch schon mal
sportlich,
was, ne? Ja.
So ist es halt. Und ich habe mir angewöhnt, im Knast nicht so schnell zu reagieren, weil das ist so... Weißt du, Gefängnis ist so ein bisschen hysterisch auch, weil man natürlich auf jedes Vorkommnis sofort reagiert. Weil die Öffentlichkeit guckt natürlich auch hin und so weiter. Man will ja auch keine Fehler machen. Ja, wenn einer sagt, den mache ich platt, dann passiert erstmal Sicherungsmaßnahmen, bla bla bla, das ganze Gedöns. Ja. Und man muss sich mal vor Augen halten, mit welcher Klientel hast du es da zu tun. Ja. Also natürlich draußen ist kein Arzt gewohnt, dass ihm ein Patient sagt, hey du, ich zeig dich an, ich mach dich platt oder sonst was, sondern da sagt einer, da gehe ich nicht mehr hin. Aber meine Patienten kommen trotzdem, die haben mir vorgestern gesagt, ich mach dich platt und in der nächsten Woche steht der wieder vor meinem Schreibtisch und grinst mich an und will mal gucken, wie das so angekommen ist. Und das ist dann so ein Spiel, das nehme ich mir nicht an, sozusagen. Da musst du halt einfach zeigen, dass du...
Also so wäre so deine Strategie jetzt auch für uns, die wir nicht im Gefängnis sind, wenn jemand dich bedroht, also erstmal irgendwie so abchecken, inwieweit könnte dieser Mensch tatsächlich irgendwie gefährlich für mich sein?
Ja, klar.
Und wie ernst muss ich das nehmen?
Na gut, ich sage mal ein Beispiel. Es gibt da viele Menschen, die gestalkt werden, meistens von einem Ex-Liebhaber oder einem Ex-Mann oder sonst was. Und die dann überlegen müssen, wie gefährlich ist der. Weil der steht dir gegenüber, der zeigt dir Präsenz und so weiter. Also da muss man ja auch sortieren. Wie gut kenne ich den? Was weiß ich von dem? Was kann ich dagegen unternehmen? Und man kann sich auch vertun, gar keine Frage. Aber der Vorteil... Zumindest ist der im Knast, selbst während dieser Arbeit, bin ich nur dann mit einem Gefangenen allein, wenn ich das will.
Ja.
Sonst nicht. So, und das muss man mit der Zeit lernt man halt natürlich seine Patienten auch einzuschätzen. Und es gibt welche, mit denen wäre ich in bestimmten Situationen nicht alleine, unter vier Augen, hätte ich nicht alleine unter vier Augen gesprochen. Sondern erstmal geguckt, wer ist das und dann erst entschieden, ob ich das mache. Das ist eine gewisse Professionalität, damit umzugehen. Du hast mich gefragt, was kann man draußen machen? Also man muss sich seiner Angst stellen, das ist das Problem. Man muss sich seiner Angst stellen, weil das Größte, das Schlimmste ist die Angst vor der Angst. Wenn du die erstmal hast.
Wie stelle ich mich meiner Angst?
Indem du dich mit dem, was dir Angst macht, auseinandersetzt. Was ist das, was dir Angst macht? Mhm. Ja, Und was ist davon real? Was ist davon sozusagen dein Problem? Und dann, in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, ja, wird sie auch kleiner, weil es schlimm ist, wenn du sie ausblenden willst. Dann wird sie übermächtig. Wenn du sie aber, wenn du das Thema beackerst.
Weil eigentlich denkt man ja, okay, wenn ich der Angst Raum gebe, wird sie größer, ja, ne? Und wenn ich sie wegdrücke, wird sie kleiner. Aber du meinst, es ist
nein, genau in dem Moment, wo du, ja, wenn du ihr Raum gibst, im Sinne von, dass du sie nicht bearbeitest und abbaust, dann gibst du ihr Raum. Und dann hast es, dann ist die Angst vor der Angst, dass das Gefühl wiederkommt, dass das Gefühl bleibt, ist viel größer. Und es gibt, natürlich gibt es Situationen, die bedrückend sind. Ja, wenn du weißt, boah, jetzt, also, willst du mit dem jetzt alleine sein? Nein. Oder so. Wenn einer gerade gebracht wird vom SEK, verschnürt an Händen und Füßen und du hörst, was der an Widerstand geleistet hat. Du musst ihn untersuchen, weil das geht nicht, wenn er in Ketten ist, wenn du ihn zum Röntgen bringst oder sowas. Da musst du schon auch körperlich untersuchen. Da bist du natürlich gut beraten, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der zur Not hinpacken kann. Und natürlich hast du alle gefährlichen Gegenstände, alles, was ein Arzt normalerweise am Schreibtisch liegen hat, das hast du weg. Du hast da keine spitzen Gegenstände, weißt du, nichts, was man benutzen kann. Natürlich kann jemand dir den Kugelschreiber aus der Hand nehmen und rammt ihn dir ins Auge. Dann machst du nichts dagegen. Aber ich meine, man kann sich vertun. Ich habe das auch, wir haben das ja erlebt. Ich habe ja auch erlebt, 92 gab es bei uns eine Geiselnahme. Da hatte ich das große Glück, an dem Tag halt nicht im Knast zu sein, sondern ich war 15 Kilometer weiter in einem Krankenhaus im OP. Und da fand eine Geiselnahme statt.
Und das heißt, ein Gefangener hat einen
Wärter. Zwei Gefangene haben sich zusammengetan und haben eine Zahnarzthelferin, an dem Tag war Zahnarzttag, eine Zahnarzthelferin und 1, 2, 3, 4 Krankenpfleger als Geiseln genommen. Über Stunden festgehalten, mit dem Tode bedroht und dann 1 Million gefordert, 1 Million D-Mark damals noch gefordert.
Und ein Fluchtauto.
Und ein Fluchtauto und da wurde natürlich stundenlang verhandelt. Die Geiseln mussten schon ihr Testament schreiben, durften doch mal zu Hause sich verabschieden bei ihren Angehörigen und lauter so eine Wahnsinnsschikane über Stunden. Und bei dem Zugriff durch die Polizei, es war der Todesschuss angeordnet, ist der eine zwar nicht ganz erschossen worden, es hat ihn nicht ganz hundertprozentig getroffen und der zweite hat noch die Zeit genutzt. Die beiden Geiseln, eine Zahnarzthelferin und ein Krankenpfleger, die hatte man vorweg mit medizinischem Benzin und mit Alkohol übergossen, anzuzünden, die waren an Schwerstbrand verletzt. Und also spätestens danach wussten wir, dass auch vermeintlich freundliche Insassen durchaus Geiseln nehmen können, weil anders kommst du heute aus einem Gefängnis nicht mehr raus. Die Gefängnisse sind so maximal gesichert worden, nach außen hin. Und du kommst nicht mehr über die Mauer, du kommst kaum mehr über die Mauer. Es gibt immer noch einige in alten Gefängnissen. Aber in den Hochsicherheitsgefängnissen hast du Fassadendetektion, du hast Mauerkronensicherung, du hast unheimlich viel Elektronik und so weiter, dass man kaum mehr aus einem Gefängnis ausbrechen kann. Es sei denn, man nimmt Geiseln. Und diese Erfahrung haben wir gemacht. Und wir haben natürlich gemerkt, dass du auch im weißen Kittel, dass das Rote Kreuz und der Esculap, dass der dich nicht davor schützt, dass du halt eben auch Opfer einer Geiselnahme sein kannst. Und das haben wir natürlich dazu geführt, dass wir noch mehr Sicherheitsmaßnahmen eingeführt haben. Wie gesagt, jeder, der zu uns kommt, wird abgetastet und gefährlichere werden begleitet. Aber du, bei manchen ändert sich halt. Das Verrückte ist, du hast Leute, die haben nicht mehr 25 Jahre vor der Brust. Du hast Leute, die haben nicht mehr 10, 15 Jahre vor der Brust, sondern manchmal nur noch ein Jahr oder zwei. Und
warum
auf die,
machen die das
können
dann
steil gehen. Ja, weil irgendwann mal sie einfach so viel Zorn und so viel Wut und so viel Bedürfnis haben, rauszukommen, dass sie alles riskieren. Das gibt's ja auch.
Was ist denn so das Schlimmste, würdest du sagen, für am Einsetzen für Menschen? Ist das diese Fremdbestimmung vielleicht, könnte ich mir vorstellen? Oder worunter leidet man da am meisten? Kontrollverlust?
Na klar. Also das Erste ist natürlich, du büßt ja, viele Freiheiten ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Prinzip der einsperrenden Bestrafung ist ja relativ jung. Früher gab es halt Körperstrafen, da wurde gezüchtigt, geschlagen oder Gliedmaßen wurden abgehackt. Es gibt ja noch einige Zivilisationen, in Anführungszeichen, da ist das noch üblich.
Ach, früher wurde man noch in Kerker geworfen.
In Kerker geworfen oder an den Pranger gestellt.
Der Graf von Monte
wurde verbannt und musste da Fronarbeit oder sonst was. Nein, nein, das ist natürlich auch für Büstu. Viele können sich das vielleicht heute etwas besser vorstellen als vor einem Jahr noch, was es bedeutet, wenn du plötzlich nicht mehr hingehen kannst, wo du hin willst, weil du nur mit der Zelle oder nur auf diesem Hof zubringst.
Ja, und wir merken ja auch, was für eine psychische Belastung ja, und das für ja, jeden
und das,
ist. Ne?
Ja, und das 23 Stunden am Tag und nicht, was ist vielleicht morgen und ja gut, du hast noch nicht mal Kontakt zu deinen Angehörigen. Nichts. Das ist, glaube ich, das kann man heute vielleicht besser nachvollziehen als vielleicht noch vor
auf
einem Jahr.
Auf jeden Fall, denke ich auch.
Und das Zweite, wobei sich das nicht vergleichen lässt, Gott bewahre, also wir leben dann doch noch in einer etwas komfortablen Situation. Aber wenn du nur auf deiner Stube sitzen kannst, kannst Fernsehen gucken und warten, dass nach 23 Stunden oder so die Tür wieder aufgeht oder nach 12 Stunden und darfst wieder arbeiten gehen, das ist das eine, also das Verlust an Kontrolle. Du wirst halt kontrolliert, alles wird kontrolliert, ja. Dein Haftraum wird kontrolliert, deine persönlichen Sachen musst du aufmachen.
Aber man darf schon so seine eigene Kleidung tragen.
Ja gut, du kannst, nein, nicht immer. Du kannst in der Untersuchungshaft darfst du deine eigene Kleidung tragen, aber als Strafgefangener musst du zumindest auch bei uns, also in den bestimmten Gefängnissen musst du, wenn du zur Arbeit gehst, oder wenn du nach draußen geführt wirst, beispielsweise zu einem Arzt, zum Arzttermin in einer Röntgenpraxis oder sowas, musst du Anstaltskleidung tragen. In deiner Freizeit.
Wie sieht denn Anstaltskleidung aus?
Anstaltskleidung ist, ja, ist.
Wie man sich's vorstellt, nur nicht in Orange, oder?
Nein, natürlich nicht in Orange, sondern das ist, es gibt Arbeitskleidung in Beige, also eine Latzhose, eine Hose und eine Jacke, so eine richtige Arbeitskleidung. In so einem starken Baumwollstoff. Dann gibt's graue Unterhosen, die sind nicht gerade der Tanga, den man da trägt. Das ist eher ein gröberes Modell. Und es gibt halt einfach dann nochmal sowas, so einen Parker, wenn es kalt ist draußen oder sowas. Und es gibt halt eben Unterwäsche. Und in manchen Gefängnissen gibt es sozusagen personenbezogene Wäschesysteme. Das heißt, jeder hat so seinen Stapel, der immer wieder zurückkommt. Und in manchen Gefängnissen ist es halt so, du schmeißt es irgendwo hin und dann kriegst du irgendwie Unterhosen in deiner Größe. Das ist für viele ein großes Problem, dass sie sozusagen nicht eigene, in Anführungszeichen, Unterwäsche oder eigene Leibwäsche, so heißt es ja, tragen können.
Aber man könnte theoretisch jetzt auf seiner Zelle zum Beispiel dann abends schon seine eigene Jogginghose da wieder anziehen. Dann, auf der ja, Zelle kann
auf,
ich ansehen,
was ich will. Auf der Zelle oder auch während der Freizügigkeit oder während des Sports oder sowas kannst du deine privateigenen Klamotten, so heißt das, anziehen.
Ja, also und darf auch meine das. Unterwäsche, meine eigene
da anziehen. Da darfst du auch, wenn du sie hast und wenn du sie auf dem Haftraum haben darfst, darfst du die auch
was
anziehen.
Was spräche denn dagegen?
Ja, wenn du ein Kandidat bist, der Sicherungsmaßnahmen hat, dann hast du nichts auf deinem Haftraum, was nicht absolut zugelassen und notwendig ist. Ansonsten die
weil
meisten,
man sich aus der langen Unterhose einen Strick
beispielsweise
basteln
könnte oder sowas, okay. Dann hast du nur das, was du am Leibe hast und es wird kontrolliert. Aber die meisten viele haben natürlich ihre eigenen Klamotten auf dem Haftraum und haben natürlich ihren Fernseher dort und es gibt welche, die haben eine Xbox oder die haben irgendeine Spielkonsole und so weiter. Je länger man im Knast ist, desto mehr hat man. Weil alles, was du auf deinem Haftraum hast, das musst du dir im Knast erarbeiten. Das heißt, du kannst dir nicht von Mama oder von der Ehefrau mal einen Fernseher mitbringen lassen oder was weiß ich, irgendwas sonst oder kleine
Xbox.
Xbox, nein, das musst du alles dir im Knast verdienen. Entweder von deinem Taschengeld absparen, und das sind knapp 40 Euro im Monat, oder von deinem Arbeitsverdienst zurücklegen.
Kann ich auch sagen, oh, ich möchte Überstunden machen, damit ich mehr Geld verdiene?
Nein, Überstunden machen ist ein bisschen schwierig im Gefängnis, weil die Beamten einfach pünktlich nach Hause wollen. Und deshalb machst du keine Überstunden im Knast. Es sei denn, du machst Pensumarbeit auf der Zelle. Und wenn du dann halt 3 Pensen schaffst, weil du nur 4 Stunden schläfst, dann kriegst du halt etwas mehr. Das geht schon, aber das sind ganz wenige.
Und auch kein Urlaubsausgleich. Also ich bekomme meine Überstunden nicht bezahlt, sondern ich bekomme Freizeitausgleich. Man kann das nicht so...
Doch,
so,
du hast auch Urlaub. Du hast, zwei Tage Urlaub oder sowas.
Könnte man das dann sammeln und sagen, dafür komme ich früher raus?
Nein, nein, das gibt es ja auch. Es gibt Leute, die können, also du kannst es nur im letzten Jahr sammeln. Du kannst ja nicht sagen...
Ja, schau, so blöd war die Idee gar nicht.
Nein, aber das ist, du hast nicht 6 Wochen Urlaub im Jahr, nein. aber du hast schon sowas wie einen Urlaubsanspruch oder so, sogenannte Freistellung nennt man das. Das erwirbst du dir durch pünktliches, regelmäßiges Arbeiten, kriegst du dann sogenannte Freistellungstage. Das heißt, du hast so eine Art Urlaub, da musst du nicht arbeiten gehen jedenfalls. Oder beispielsweise hast du dann eine Freistellung, wenn einfach nicht genug Arbeit da ist, weil es ist ja immer auch schwierig für viele Gefängnisse, sage ich mal, passende Arbeit in die Gefängnisse zu holen. Ja, also du kannst ja nicht sinnlos Sand schaufeln, sondern du musst ja, gut, wenn du in der Küche arbeitest, dann hast du es ganz gut. Wenn du in der anstaltseigenen Bäckerei arbeitest, dann hast du es gut. Wenn du Hausarbeiter bist, Hofreiniger und so, dann arbeitest du sozusagen für den Knast. Aber es gibt ja in vielen Gefängnissen gibt es ja Arbeitsplätze, wo Unternehmen von draußen Materialien und Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte dort zur Verfügung stehen und Gefangene werden dort beschäftigt. Das sind sogenannte Unternehmerbetriebe. Das heißt, ein externer Unternehmer installiert dort in Arbeitsräumen irgendwelche Maschinen, an denen Gefangene irgendetwas produzieren. Das sind in der Regel keine sehr komplexen oder was weiß ich, schwierigen Arbeiten. Und deshalb konkurriert das Gefängnis mit seinen Arbeitsangeboten natürlich oftmals mit Behindertenwerkstätten oder sowas, und das macht es dann natürlich schwierig. Aber es gibt auch Gefängnisse, in denen werden beispielsweise die Auslöser für die Airbags hergestellt. Ich fand das sehr toll, als ich das gesehen habe, dass ausgerechnet von Verbrechern die Auslösemechanismen für Airbags einer namhaften deutschen Firma hergestellt werden. Oder manche stellen beispielsweise diese Dinge, wo man so Süßstoffdinger mit... Süßstoffspender wird da wieder hergestellt. Wäscheklammern. Es werden Bügelbrettbezüge en masse hergestellt in Schneidereien. Also geht davon aus, dass jeder zweite Bügelbrettbezug, den du irgendwo siehst, dass der von Verbrechern hergestellt wurde und so weiter. Das sind natürlich alles so Tätigkeiten, die man im Gefängnis machen kann. Es gibt aber auch Einrichtungen, in denen es wirklich hochwertige, sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Also bei uns war beispielsweise, wir haben eine Ausbildung zum Tischler und Schreiner, eine Ausbildung zum Koch und das ist schon auch eine Ausbildung zum Bäcker. Aber das kannst du natürlich nicht in kleinen Gefängnissen, wo es keine Bäckerei gibt und keine Großküche gibt und keine Schneiderei gibt oder sowas, da kannst du das alles nicht anbieten. Aber insofern ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man gerade in die Anstalten, wo Leute über Jahre bleiben oder Jahrzehnte bleiben, dass man da vernünftige Arbeit und halbwegs sinnvolle Arbeit anbietet, handwerkliche Arbeit, wo man sich ein bisschen austoben kann oder sowas. Weil wenn du nur auf dem Haftraum sitzen würdest, wirst du irre. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, diejenigen, die nicht arbeiten, weil sie krank sind oder weil sie nicht können oder nicht dürfen, die nur den ganzen Tag auf dem Haftraum sitzen und nur Klotze gucken über 20 Stunden am Tag und dazu noch Medikamente oder Drogen konsumieren, illegal, die gehen vor die Hunde. Ich habe Leute erlebt, die hatten keinen Fernseher, kein Radio, nichts auf dem Haftraum. Und waren 32 Jahre da.
Aber das ist
und
ja
war
Wahnsinn.
Bei klugem Verstand und bei klarem Kopf. Ehrlich? Ich kann dir sagen, ununterbrochen, so leid es mir tut, ununterbrochen viel Fernsehen gucken und dabei Drogen konsumieren, ist einfach
ist abzuraten, weißt
ganz
du?
Schlimm, genau. Das ist meine wichtigste Message. Also ab und zu einen Podcast hören, den Kopf anstrengen, mal was lesen, was anderes machen. Das ist besser. Es ist wirklich, ich habe das gesehen, also wie die, wie schnell.
Und sich von unserem Podcast nicht inspirieren lassen.
Naja,
nicht
jetzt,
nachmachen.
Jetzt schon, aber das ist.
In dieser Folge,
so,
die anderen
Folgen. Du hast ja
Folgen
gefragt, was ist so schlimm? Und das Schlimmste im Gefängnis, und das will ich auch noch loswerden, ist natürlich, sind ja nicht wir und die Mauern und der Stacheldraht, sondern das ist der Mitgefangene. Ja, weil, weißt du, lange Zeit bist du auf einer Gemeinschaftszelle. Und da weißt du nicht, wer liegt in Griffnähe über dir im Stockbett, wer liegt in Schrittweite von dir weg in dem anderen Bett neben dir.
Das sind Dreierzellen dann,
oder was? Wir haben ein Hochsicherheitsgefängnis, das heißt, das sind 60% in Einzelunterbringung, weil sie teilweise auch gefährlich sind oder schon so alt. Und 40%
aber ich wäre lieber in Einzelhaft.
Ja, das wollen ja alle lieber. So du, ich habe in jeder Sprechstunde Insassen gehabt, die gesagt haben, Doc, Sie müssen mir helfen. Ich brauche unbedingt einen Einzelhaftraum. Ich halte das nicht mehr aus. Dieses pupsende Tier neben mir, der scheißt, wann er will, der pupst, der ist ungepflegt, der macht sich nicht ordentlich sauber, der stinkt, der liest meine Post, der guckt in alles rein und so weiter und so fort. Das willst du nicht auf engstem Raum. Und eine Zelle für einen Einzelnen ist 7 Quadratmeter groß. 14 Kubikmeter sind vorgeschrieben nach dem deutschen Gesetz für einen. Aber es gibt auch welche, die sind zu mir hingekommen und haben gesagt, ja, Doc, der Typ, der mit dem ich da seit 4 Wochen in der Zelle liege, das ist ja ein Mörder. Ich habe gesagt, ja, sie sind Totschläger. Wir dachten schon, es passt einigermaßen zusammen. Aber was denen Angst macht, ist natürlich nicht zu wissen, wer ist dieser Typ. Weil eines weiß ein Insasse eines Gefängnisses, auch der härteste Verbrecher weiß, der Typ, der über mir im Bett schläft oder nebenan in der Zelle oder neben dem Bett oder der mit mir zur Arbeit geht und neben mir arbeitet, ist auch ein Verbrecher. Und manch einer von denen ist härter als man selber. Und es gibt ein paar Alte, die sagen, Doc, ich bin jetzt alt und ich weiß, was die Jungen jetzt anfangen mit mir zu machen. Das Gleiche, was ich früher mit den Alten gemacht habe. Drangsalieren, ausnehmen, bedrohen und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass an jeder Ecke im Gefängnis Gewalt vorherrschen würde. Es wird viel bedroht, gar keine Frage. Verbal sind die alle. Ja. Aber natürlich wird auch manchmal hingelangt. Und natürlich gibt es Gruppierungen, die sich zusammentun. Nationalitäten, die sich besser verstehen. Und da musst du gucken, mit wem du dich einlässt, mit wem du Geschäfte machst oder bei wem du Schulden machst oder sowas. Und wenn du beispielsweise drogenabhängig bist und bist darauf angewiesen, auf Nachschub und auf jemand, der das besorgt, dann bist du eine ganz arme Sau. Ja, dann bist du eine ganz arme Sau. Und insofern ist der größte Stress für den Gefangenen ist der Mitgefangene.
Wow, kann ich mir gut vorstellen.
Nicht wie hier, nicht die Bösen in Uniform oder sowas, ja, nein. Ja. Also, und das ist etwas, das muss einem klar sein, wenn man über Gefängnisse nachdenkt. Weil auch der Verbrecher, auch der härteste Verbrecher hatte vorher draußen Leute in seinem Umfeld, die nicht gefährlich gewesen sind. Das war sich eine nette Frau, artige Kinder, freundliche Nachbarn und so weiter und so fort. Da wusste er, um mich herum gibt es nicht an jeder Ecke einen Verbrecher. Aber im Knast weiß ich eines, alle um mich herum sind Verbrecher. Und es gibt davon, wie gesagt, den einen oder anderen, der ist härter als man selbst. Und selbst der Härteste findet irgendwann mal einen, der ist noch härter.
Vielleicht war das jetzt auch ein bisschen abschreckend für alle unsere Hörer, die daran gedacht haben, ja,
bevor man auf die Idee kommt,
begehen, ja, sollte man sich das mal anhören.
Ich kann nur dringend davon abraten, ja, weil so schön ist es nicht. Ja. Auch wenn viele manchmal so meinen, naja, in Deutschland ist das Gefängnis doch gar nicht hart genug, das ist doch eher eine Jugendherberge. Klar, wir haben Insassen aus Ländern, in denen der Strafvollzug irgendwo brutaler ist und menschenfeindlicher und menschenverachtender auch, gar keine Frage. Aber letztendlich habe ich eine Feststellung gemacht. Und das ist schon auch gut zu wissen. Wenn man selbst die Dissozialsten, die meisten jedenfalls, erreicht man. Und wenn man denen vorlebt und vormacht, wie Respekt funktioniert und wie soziales Miteinander funktioniert, sind die meisten davon in der Lage, davon das anzunehmen. Gut, manche erreicht man nur scheinbar und manche erreicht man offenkundig nicht damit. Aber was ist denn Resozialisieren? Das sind ja nicht die Mauern, das sind ja nicht die Zellen, die das machen. Das ist ja nicht das Gebäude, was Menschen resozialisiert, sondern das ist die Arbeit der Menschen da drinnen. Von Beamten und Beamtinnen, die jeden Tag soziale Kontakte mit bekannten dissozialen Verbrechern eingehen und einüben und enttäuscht werden und verarscht werden und so weiter und das trotzdem wieder und wieder machen. Das ist ja Resozialisieren. Und das darf man nicht vergessen. Und das ist die große Aufgabe. Und ich finde es immer so schlimm, wenn das so dargestellt wird, als seien das Wärter. Das wird ja immer gerne, auch in den Medien gerne gesagt, ja, es sind die Wärter. Selbst die Gefangenen sagen, ich habe hier keinen Wärter. Ich bin nämlich auch kein Affe. Ich bin auch nicht im Allwetterzug. Ich will das nicht. Das ist mein Beamter, das ist mein Betreuer.
Okay.
Das ist mein Hausvater oder sonst was. Natürlich sagen die schon mal die Schluse oder was weiß ich was, aber vielleicht untereinander. Aber selbst die Gefangenen legen Wert darauf, dass sie sozusagen keine Affen sind, die in einem Gehege gehalten werden und von Wärtern betrachtet werden. Nur mal nebenbei. Ja. Wir sind ja immer sehr schnell dabei, weil Justizvollzugsbeamter spricht sich ja kaum aus. Ja, das sind halt die Grünen. Oder so, weißt du, weil sie grüne Uniformen tragen. Okay. Oder jetzt sind es eigentlich blaue Uniformen. Aber trotzdem nennt man sie noch die Grünen. Und das ist halt eben, was da jeden Tag geleistet wird von diesen Leuten. Und die sind nicht nur die, die jemand von A nach B bringen und ihnen Handschellen anlegen und sie irgendwo durch die Landschaft kutschen. Das darf man nicht vergessen. Das sind immer halt eben auch Menschen, die jeden Tag in eine Zelle gehen und sagen, guten Morgen, hallo, stehen Sie jetzt bitte auf und versuchen freundlich zu sein.
Ja, ich glaube, darüber hat man sich noch nie Gedanken gemacht.
Ja, so, deshalb wird das Familie auch mal ein bisschen was, weil die Leute denken, klar, natürlich gibt es Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter, die auch ihre Jobs machen dort. Aber ich kenne da viele von denen, die in Uniform ihren Job machen, das sind ja die meisten, die einfach wahnsinnig wichtig sind für einen Inhaftierten. Ich habe Leute erlebt, die mir gesagt haben, Doc, ich bin 8 Jahre hier gewesen. Ich habe in den 8 Jahren keinen Tag meiner Arbeit versäumt. Keinen Tag. Ich weiß nicht, warum mir das draußen nie gelingt. Ja, weil da keiner morgens um 17:45 an die Tür tritt und sagt, was ist los, steh auf.
Ja, klar.
Ja, weil da bleibst du liegen. Ja. Und das ist auch so eine Sache. Naja, aber... Und das ist noch ein wichtiges Argument, was man wissen sollte, weil ich meine, es ist im Knast, niemand ist mehr verschrien als der Zinker, so nennt man Gefangene, die sozusagen den Beamten was stecken, was verraten und so weiter, die nennt man Zinker, die haben kein schönes Leben. Mhm. Auf der anderen Seite etwa 50-60% von irgendwelchen geplanten Straftaten oder von irgendwas, was, ob da ein Handy ist oder ob da Drogen kommen und so weiter, erfahren wir von Gefangenen. Mhm. Gefangene, die halt eben sagen, ey, ich habe da keinen Bock auf Stress, ja, ich stehe hier vor meiner Entlassung, ey, bitte, ja, deshalb ist so eine Durchmischung auch wichtig. Wenn du nur aussichtslose Fälle hast, wie das in Amerika in so Todestrakten ist oder so, wo du nur Leute hast, die nie wieder rauskommen werden und die das wissen, da willst du nicht arbeiten. Das ist die Hölle für alle Seiten. Da will keiner hin. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das war jetzt super spannend, Joe.
Vielen Aber Dank waren wir jetzt diesen, schon wieder lange in der
wir,
Zeit?
Wir sind schon wahnsinnig lange. Wir sind schon,
dann müssen wir noch eine wir zweite und eine Stunde, dritte und eine vierte
wir
Folge
noch mal,
machen.
Wir machen irgendwann nochmal ein Gefängnis.
Da reden wir über Sexualität, im Gefängnis.
Das ist auch
über sicher, Flüchten.
Das ist total was. Das ist sehr
über Drogen
spannend.
Im Gefängnis.
Genau,
und
ja.
So
das
weiter.
Machen wir auf jeden Fall. Aber für heute haben wir schon ganz viel Spannendes erfahren. Würde ich sagen, vielen Dank.
Gerne, immer wieder. Wenn du mich fragst, Sina, dann kriegst du Antwort.
Danke.